Okay, danke vielmals, Ed, für dein liebe Willkommen, das du mir gegeben hast. Ja, das ist wirklich so. Es ist für mich jedes Mal ein Aufsteller, wenn ich zu euch kommen will. Ja, ich sage es eigentlich jedes Mal. Mir wird nie so herzlich und so freundlich und fröhlich willkommen geheißen wie bei euch. Das ist wirklich so. Ist wirklich so. Ich kann euch keine einzige Kirche in der Schweiz sagen, die einem so mit reinreisst wie ihr. Das ist wirklich grossartig. Ja. Ich weiss nicht, ob ihr daheim ein Domino habt. Habt ihr das? Ein Domino? Für die, die nicht wissen, wie das aussieht, so sieht es aus. Domino kann man auf verschiedene Arten spielen. Man kann es nach Anleitung spielen. Und dann muss man die zuerst lesen und es ist nicht wirklich sehr schwierig, aber ich weiss noch, als ich jung war, also ein Bub, 12, 13, ist mir das zu mühsam gewesen, das nach Regeln zu spielen. Wir haben etwas anderes gemacht mit dem Dominostein, nämlich das hier. Wir haben sie im ganzen Haus aufgestellt, so weit wie es halt gegangen ist, 2-3 Spiele gehabt und dann von der Stube in die Küche und von der Küche dort ins Vorratsräumli hinterher, haben wir die Dominostein aufgestellt, mit mühsamster Arbeit, schauen, dass niemand drüber läuft und irgendetwas Blödes passiert, Katzen weggejagt, wo dann ich schauen kann und so. Und dann, ihr wisst, wie es geht, dann gibst du einem am Ende nur ein kleines Stöpfli und dann machst du und alle fallen um. Und wenn das nicht passiert, dann ärgerst du dich, weil du irgendetwas falsch gemacht hast beim Aufstellen. Also wenn es zwischendrin plötzlich aufhört und die Hälfte noch bleibt stehen, dann denkst du, schade, wieder alles aufstellen, nochmal. Und dann wieder das ist so ein Spiel, das haben wir können spielen, so bis zum geht nicht mehr. Beim Spielen vom Domino, wenn das bleibt stehen, wenn eins bleibt stehen, dann bist du nicht ganz happy. Heute aber geht es um eine Art von Domino, wo das Stehenbleiben das Ziel ist. Dort ist nicht das Ziel, dass alles umgeht, sondern dort ist das Ziel, dass du stehen bleibst. Und dass es in einer Gruppe, in einer Familie, am Arbeitsplatz, wo auch immer du dich tagsüber so überall bewegst, dass jemand bleibt stehen, wenn alle anderen umkehren. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Paulus, wo er das auf eine ganz eindrückliche Art und Weise vorlebt. Wie er aufrecht bleibt stehen, wie ein Dominostein, alle anderen kippen um ihn herum, er kippt nicht. Und ich möchte euch in die Geschichte mit ihnen nehmen und auch euch versuchen zu erklären, warum das er nicht kippt. Und was du von dem für dich kannst mitnehmen, wenn du selber kippst oder wenn Menschen um dich herum kippen. Wenn sie wieder den Halt verlieren. Das ist eigentlich ein gutes Bild von Kippen, meint eigentlich, du verlierst den Halt. Und irgendetwas schwemmt dich mit sich fort. Die Geschichte steht in Apostelgeschichte 21 und ich möchte sie euch nicht vorlesen, sondern ich möchte sie euch erzählen, denn es ist eigentlich eine dramatische Geschichte und manchmal, wenn man so eine Geschichte nur vorliest, tönt es ein bisschen harmlos, beziehungsweise ein bisschen, ja, man liest dann so pastoral und so, sondern es ist, ich möchte sie euch erzählen. Hat jemand von euch einen Gurt, den er jetzt gerade beim Hocken nicht braucht? So einen Gurt. Ich hatte einen, aber wenn ich den abziehe, weiss ich nicht, was passiert. Ed hat mir einen Gurt. Danke vielmals. Die Geschichte ist folgende. Der Paulus ist auf der dritten Missionsreise. Das ist schon seit 3 Mal hat er den ganzen Mittelmeerraum bereist. Oh, das ist ein schöner. Danke, Ed. Hat jemand sonst noch einen Gurt? Nein, einer reicht. Also er ist auf seiner dritten Missionsreise und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Also kommt aus dem ganzen Mittelmeerraum, Griechenland, Türkei, verschiedene Orte, verschiedene Gemeinden gegründet, zum Teil monatelange Gemeinden gewesen, jetzt gelehrt und geht jetzt zurück auf Jerusalem. Warum geht er dorthin? Er hat Geld gesammelt in diesen Gemeinden und das möchte er der Gemeinde in Jerusalem bringen, obwohl er eine schwierige Zeit erlebt hat, Hungersnot, viele Leute haben materielle Bedürfnisse, haben Nöte und jetzt haben die Christen im ganzen Mittelmeerraum Geld gesammelt für die. Und der Paulus will die Kollekte dorthin bringen. Das ist darum eine bisschen kritische Geschichte, weil dort in Jerusalem es ganz, ganz viel gibt, wo am liebsten der Paulus tot gesehen. Es sind vor allem Juden, er ist ja selber ein Jude, einer, der Jesus Christus glaubt. Und das hat viele von seinen Volksgenossen, also von denen aus, aus seinem eigenen Volk, scheinbar in Aufregung versetzt. Und hat Hass in ihnen hervorgebracht, weil sie das Gefühl haben, der lehrt etwas Falsches und wir wollen nicht an den Messias glauben. Und der verbreitet aber das in der ganzen Welt. Also da ist eine Feindschaft entstanden, nicht auf der Seite von Paulus, sondern auf der Seite von seinen Gegnern. Und viele von denen sind in Jerusalem. Und er weiss genau, wenn er dorthin geht, das wird schwierig. Jetzt ist er also ein paar Tage vor dem Ziel und macht einen Zwischenstopp in Caesarea. Das ist nicht so weit vorweg. Und er ist in dieser Gemeinde, das ist eine kleine Kirche, die trifft sich wahrscheinlich am Sonntag nicht im Kino, aber irgendwo sonst. Und dann kommt in diese Gemeinde ein Prophet. Der heisst Agabus. Ein Prophet ist jemand, der versteht auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn Gott zu ihm redet. Gott gibt ihm einem Prophet oft einen Gedanken, einen Impuls, den er dann anderen weitergeben soll. Es sind Sachen, wo er nicht selber drauf kommt, sondern er kommt darauf, weil Gott sie ihm zeigt. Und so ein Prophet ist dort in dem Gottesdienst und dann kommt er zum Paulus und sagt, Paulus, kann ich deinen Gürtel haben? Der Paulus gibt ihm den Gürtel. Und dann macht er zuerst einmal gar nichts. Also er redet nichts, sondern macht nur etwas. Er bindet sich seine Hände. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, wie ich es mache mit dem Mikrofon. Er tut sich quasi wie selber fesseln. Und dann heisst es im Bibeltext in Apostelgeschichte 21, dass er auch seine Füße fesselt. Das heisst, entweder ist er so gestanden, oder er ist abgehockt, also es war ein bisschen dramatisches Gesicht, aber ich bin auch nicht der Jüngste. Boah. So. Und hat sich da quasi Hände und Füße und beides gefesselt. Ist ja so, man nennt das auch eine Zeichenhandlung. Da sagst du nicht etwas, sondern du machst ein Zeichen. Versuchst etwas zu zeigen durch eine Handlung, die du machst. Und da hockt er also und hat es irgendwie geschafft, sich da mit dem Gürtel von Paulus zu fesseln. Und dann schaut er den Paulus an und sagt zu allen, die da sind, der, der ihm den Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gefangen genommen und gefesselt, so wie ich da. Und sie werden ihm dort in Jerusalem den Römer übergeben. Und die werden ein Urteil an ihm vollstrecken. So still, wie es jetzt da ist, ist es dort wahrscheinlich dann auch gerade gewesen. Was? Der Paulus? Wird gefesselt, wird gefangen genommen, sagt der Prophet Agabus. Und dort in Jerusalem den Römer übergeben. Danke, Ed. Und dann haben die Ersten gesagt, nein, das darf nicht sein. Das ist ein Zeichen von Gott. Das ist ein Hinweis von ihm, Paulus, du sollst nicht dorthin gehen. Geh nicht auf Jerusalem. Und dann stelle ich mir vor, wie alle nach und nach aufstehen, vorkommen zum Paulus und sagen, hast du gesehen, das ist ein Zeichen. Geh nicht auf Jerusalem. Gott will dich bewahren davor. Du sollst nicht leiden, du sollst nicht sterben. Und der Paulus ist mitten in dieser Gruppe von Freunden. Das sind Freunde von ihm. Das sind nicht irgendwie fremde Leute. Er kennt die. Das sind Leute, die er schätzt. Er kennt den Agabus. Das ist ein Freund von ihm. Und dann steht der Paulus auf und sagt, ah, wisst ihr was? Das ist jetzt ein schwieriger Moment für mich, sagt er. Aber ich möchte euch etwas sagen. Ich bin nicht nur bereit, dorthin zu gehen, und zu leiden für meinen Glauben an Jesus. Ich bin sogar bereit, dorthin zu gehen und zu sterben für meinen Glauben an Jesus. Und dann sagen sie, ja, bist du ganz sicher, aber das ist doch ein Zeichen von Gott jetzt. Und er wiederholt seine Worte und sagt, ich bin bereit, für meinen Glauben an Jesus Christus zu sterben, wenn es muss sein. Und dann heisst es im Text, sie haben es nicht geschafft, ihn umzustimmen. Und haben sich dann irgendwann beruhigt und gesagt, okay, dann soll der Wille von Gott geschehen. Ich finde das darum eine faszinierende Geschichte, eine dramatische Geschichte, weil es ist eigentlich ja auch ein bisschen eine irritierende Geschichte. Da kommt ein Prophet, zeigt etwas, die Message scheint klar zu sein und der, was betrifft, der Paulus sagt, kommt zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, was das bedeutet, als die anderen um ihn herum. Die einen sehen es als eine Warnung, er wahrscheinlich nicht im gleichen Mass als eine Warnung. Alle kommen in eine Aufregung, alle kommen in eine Unruhe, alle bekommen irgendwie Stress, Angst natürlich. Ist nicht lustig, wenn jemand, den du gut kennst, sein Leben, dem sein Leben gefährdet ist und du nicht weißt, wie lange das er noch da ist. Das löst viel Angst aus, Unsicherheit. Wie geht das weiter? Nach dem Paulus, ganz eine wichtige Leiterfigur für sie alle. Sie haben Angst und sie sind wie Dominosteine, die in dieser Angst innen kippen. Einer nach dem anderen. Und der Paulus bleibt ruhig und sagt, ich bin bereit zu leiden, ich bin bereit zum Sterben. Ich finde die Geschichte ganz stark darum, weil sie zeigt, dass es möglich ist, und du kannst das ganz für dich persönlich nehmen, dass wenn um dich herum plötzlich eine Unsicherheit entsteht, was das Geheimnis ist davon, wenn du dann aufrecht bleibst und wie du kannst aufrecht bleiben. Aber schauen wir doch die Geschichte mal nochmal von vorne an. Zuerst einmal, ein erster Punkt ist, wenn du in deiner Familie oder in einem Team, da in der Kirche oder auch an deinem Arbeitsplatz, wenn irgendetwas passiert, auch in einem Land übrigens, in einem politischen Umfeld, plötzlich passiert etwas, wo niemand damit gerechnet hat. Und dann ist die normale Reaktion, dass du verschrickst, Angst bekommst, das Gefühl, man muss unbedingt jetzt ganz schnell etwas machen, also dass eine Verunsicherung entsteht. Man weiss, dass wenn irgendwo neu etwas aus dem Ruder läuft, dann gehen Emotionen hoch im Leben von Menschen. Verunsicherung entsteht. Und die Verunsicherung, die ist sehr ansteckend, wie wir da gerade auch noch sehen. Also es kann sein, dass es zuerst nur einen betrifft und plötzlich betrifft es ganz, ganz viele. Also, ich weiss nicht, ob du das in der letzten Woche erlebt hast, in deiner Familie, in deinem eigenen Leben. Irgendwo etwas passiert, du hast nicht damit gerechnet und auf einmal ist das Leben nicht mehr so easy, nicht mehr so, einfach, es geht nicht mehr alles auf. Und dann bist du verunsichert und andere um dich herum auch. Man könnte auch sagen, dann geratest du in die rote Zone. Der Mensch bewegt sich innerlich in sich innen oft entweder in einer grünen Zone, sagen wir mal, die grüne Zone wäre da hinten, oder in einer roten Zone. Was ist die rote Zone? Ein paar Stichworte zu der roten Zone. Vielleicht können wir das kurz einblenden mit der roten Zone. Wenn du in der roten Zone drin bist, dann bist du aufgewühlt. Dann bist du oft auch aufgewühlt darum, weil irgendjemand etwas falsch macht um dich herum. Oder weil es irgendjemandem ganz, ganz schlecht geht um dich herum. Und du bist innerlich darum bei dieser Person. Was hat sie gemacht? Was ist ihr passiert? Wie verhalten sie sich jetzt? Also vor allem in einem Konflikt. Ich weiss nicht, ob du das auch schon mal gemerkt hast, dass du in einem Konflikt eigentlich sehr starke Beziehung lebst. Du bist nämlich innerlich darum beim anderen. Du bist ja unglaublich noch, aber nicht positiv, sondern du bist quasi aufgeheizt. Aber du bist eigentlich immer bei ihnen. Du beschäftigst immer, was macht er jetzt, was sagt er jetzt, warum schaut er so komisch so. In der roten Zone versuchst du auch Leute zu beeinflussen. Für das, was du unbedingt willst oder was du unbedingt willst verhindern. In der roten Zone reagierst du immer sehr schnell und meistens falsch. Je schneller, umso falscher. Weil der Teil von deinem Gehirn dann aktiv ist, die sogenannte Amygdala, oder man sagt auch das Reptilhirn, aber das ist ein bisschen, die Amygdala, der Teil, der im Grunde genommen einfach schnell ist, aber nicht lange studiert. Er macht einfach etwas. Und er versucht sich damit eine Erleichterung zu verschaffen, weil in dieser roten Zone ist es heiss. Passt ja eigentlich auch zu rot. Du bist sehr emotional in dieser roten Zone, auch dann, wenn du normalerweise gar nicht bist. Und jetzt emotional sein heisst bei gewissen Leuten, sie werden sehr laut und bei gewissen Leuten heisst, sie werden sehr leislich. Also es gibt also den klassischen, dass man sagt, ja, Frauen werden dann laut und Männer, die sind überhaupt nicht emotional. Das stimmt überhaupt nicht. Männer sind genauso emotional, nur schweigen sie dann oft doppelt so lang wie sonst. Das heisst, es kann dann Wochen gehen, bis du wieder kannst reden mit ihnen. Aber das ist eine höhere Emotionalität, die manchmal Männer lässt schweigen. Es hat einen Grund. Du weißt dann oft auch nicht so recht, du kannst deine Bedürfnisse nicht recht wohnen, du bist einfach durcheinander. Und dann rechtfertigst du dich, wenn du angegriffen wirst, du passest ja, du bist angespannt und so weiter. Das ist eine rote Zone. So, die Leute in Caesarea, wo der Agabus die Zeichenhandlung macht, fallen sie in die rote Zone, sie fallen in die Angst. Es passiert etwas ganz, ganz Schlimmes und wir müssen das verhindern. Und dann kommt der zweite Punkt, den kannst du mir wieder einblenden. Wenn so eine Störung auftaucht, dann versuchen Leute, nein, nicht die, der zweite Punkt, ja, und jetzt noch der zweite. Genau. Dann versuchst du, andere damit anzustecken. Das ist wie ein Virus. Das ist wie bei dem Domino, wo ein Stein aufeinander fällt. Und wenn ich schon falle, soll ein anderer nicht fallen. Fühlt sich einfach besser an, oder? Du willst nicht allein fallen und darum nimmst du noch ein paar mit. Ja. Und das, dann fährst du an, Leute an, du schreibst E-Mails oder in einer Gemeinde triffst du dich mit zwei, drei Leuten und sagst, ja, da muss man unbedingt etwas machen und so. Also du hast Stress und du holst ein paar andere Leute in deinen Stress hinein und die nehmen den Stress oft auf. Und sagen, ja, das stimmt, du, das habe ich noch gar nicht gedacht. Und plötzlich sind die auch rot. Rot und rot geht sehr rot. Man sagt ja manchmal, teils Leid ist halbiertes Leid. Das stimmt. Teilter Stress ist verdoppelter Stress. Meistens, nicht immer, aber oft. Also wenn du merkst es, wenn du daheim bist und du hast es gerade so ruhig, du hockst irgendwie vor einer Sportsendung oder bist etwas am Köcherle und da kommt eins von deinen Kindern schreiend, blutüberströmt und schreiend rein. Quasi ein kleiner roter Böller rollt auf dich zu. Und innerhalb von Sekunden bist du auch rot. Oder? Was ist passiert? Was ist passiert? Man muss ganz schnell etwas machen. Du hast gar nicht gesehen, dass das ein Blut ist von, dass das Ketchup ist oder so. Und das Kind ist einfach drin aufgeschlüpft und reingehängt. Du kommst selber in so eine rote Geschichte hinein. Und du versuchst dich zwar, dein Kind zu beruhigen, aber im Grunde genommen bist du fast genauso unruhig wie dein Kind. Also, rot steckt an. Und es verdoppelt den Stress. Ich versuche dann Leute zu finden, die mir helfen, damit ich rauskomme. Aber ich komme nicht raus, es macht es eigentlich nur noch stärker. So, und mit uns hier in Caesarea ist etwas ganz Ähnliches passiert. Die Leute fangen auf, den Paulus einreden. Vielleicht war es zuerst einer, vielleicht sind es dann plötzlich zwei gewesen und auf einmal sind alle rot. Und sagen, Paulus, gang nicht auf Jerusalem. Diese Prophetie bedeutet eine Warnung, du sollst nicht dorthin gehen. Und so reden sie auf den Paulus hinein. Und er, und das ist der dritte Punkt, macht etwas Interessantes. Er lässt sich nicht anstecken. Der, was am meisten betrifft, das ist das Interessante an dieser Geschichte. Es geht um sein Leiden. Er bleibt erstaunlicherweise am ruhigsten in dem Innen. Es scheint, als hätte er eine Art ein inneres Gegengewicht. Jetzt, wo alle so aufgeheizt sind, bleibt er ruhiger, er bekommt keine Angst. Er bleibt in der grünen Zone. Das ist die andere, quasi, du bist immer entweder, ja, manchmal bist du auch orange, so wie bei der Ampel. Manchmal bist du auch orange, aber, du bewegst dich oft in deinem Alltag in einer von diesen beiden Zonen. Und der Paulus, obwohl alle um ihn herum rot sind, bleibt grün. Was ist die grüne Zone? Schauen wir nochmal ein paar Stichworte an. Die grüne Zone ist, dass du noch denken kannst. Dass du kannst überlegen, dass du kannst dir überlegen, was denke ich über die Sache, wo stehe ich innerlich. Du hast Ziel, du hast Wert, wo eine verunsichernde Situation nicht einfach über Bord rühren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt Menschen, die haben ganz starke Überzeugungen, aber wenn plötzlich sie in der Minderheit sind, werfen sie über Bord. Du merkst das in deiner Klasse, du bist der Einzige vielleicht, der Christ ist, und jetzt sagen alle, ja, Christen sind so was von blöd im Fall. Und irgendwann wirst du immer kleiner und sagst, ja, weisst du, ich meine es auch nicht so ernst. Also, du gibst dann plötzlich deine Grundsätze auf. Grün sein heisst, die anderen denken, was sie denken, ich weiss, was meine Haltung ist, und ich stehe zu dieser. Du kannst dich auf die Sache, auf das Problem konzentrieren und bist quasi nicht so in dem Strudel von Emotionen allein ausgesetzt. Du denkst auch nicht durch, was macht jetzt die anderen und wie verhalten die sich, sondern du bleibst bei dir. Du übernimmst Verantwortung für dich selber. Du kannst ruhig bleiben, du kannst präsent bleiben. Ich sage nicht, dass du keinen Stress hast, absolut nicht. Aber es gibt etwas, was stärker ist, als das, was dich jetzt da beunruhigen will. Du suchst nach Lösungen und jetzt kommt etwas vom Wichtigsten. Du bleibst zuversichtlich. Du bleibst vertrauensvoll. Ed hat vorher bei diesen Gebetsanliegen von diesen Leuten, die Gott erlebt haben, ist ein Stichwort gewesen, hat jemand gesagt, ich erlebe Frieden von Gott in schwierigen Umständen. That's the point. Da ist etwas, wo eigentlich gar nicht in diese Situation hineinpasst. Schwierige Umstände, grosse Aufregung, Angst, Unsicherheit. Und jetzt erlebst du, dass Gott dich in die grüne Zone hineinführt. Und du bleibst innerlich ruhig. Und du kannst auch Ungelöstes aushalten. Das ist die grüne Zone. Wenn jemand sagt, ich weiss die Lösung noch nicht. Es ist noch nicht gelöst. Wir sind noch nicht am Ziel. Aber Gott hat einen Weg. Das ist die grüne Zone. Und der Paulus, der findet in die grüne Zone. Und ich möchte euch kurz erklären, warum. Denn das ist nicht ein Zufall. Wir können ja sagen, Paulus, du bist einfach stur. Stur ist aber eigentlich rote Zone. Stur ist, dass du, wir haben es hier notiert, dass du mit dem Kopf durch die Wand willst. Dass du aus Trotz handelst. Und das ist immer rot. Der Paulus ist nicht trotzig, sondern er hat Gott erlebt in dieser Frage, die hier alle so sehr beschäftigt. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Das ist nämlich der dritte oder der vierte Punkt. Nein, es wäre, glaube ich, der vierte. Kannst du uns den vierten zeigen? Genau. Er hat einen Standpunkt gefunden in dieser Frage vom Leiden für Jesus. Und mit dem hat es zu tun. Oder wir denken vielleicht, okay, der Paulus, einfach in dem Moment hat er sofort jetzt Klarheit, nein, ich muss trotzdem auf Jerusalem. Nein, er hat die Klarheit schon länger. Wenn wir in dem Text in der Bibel, falls du daheim Zeit hast, zurückzugehen ins 19. Kapitel, die Geschichte in Caesarea, das mit dem Gürtel, das ist im Kapitel 21. Und im Kapitel 19, also einige Tage, Wochen vorher, können wir etwas Interessantes lesen. Nämlich, dass der Paulus sich im Geist vorgenommen hat, in 1921 nach Jerusalem zu reisen. Also zusammen mit dem Heiligen Geist, im Gebet, im Reden mit Gott, hat er einen Entschluss gefasst. Er hat gefragt, was ist richtig? Herr, was ist richtig? Ich weiss, das ist heiss. Und irgendwie bekommt er die Gewissheit und das Ja von Gott, Gang, ich bin bei dir. Und er erfasst einen Entschluss. Kurze Zeit darauf aber haltet er eine Rede in Kapitel 20 und die Stelle könnt ihr jetzt einblenden, haltet er eine Rede vor ein paar Ältesten in Ephesus und er sagt zu ihnen, schaut, ich gehe auf Jerusalem und ich gehe gefesselt vom Heiligen Geist. Also Klammern, die können mich noch so lange fesseln, es gibt einen anderen, der mich quasi noch zu sich genommen hat. Der Heilige Geist. Ich gehe als sein Gefangener. Es kann mich eigentlich niemand mehr gefangen nehmen, wenn ich sein Gefangener bin. Wenn ich ihm gehöre. Wenn ich quasi unter seiner Obhut, unter seiner Herrschaft bleibe. Ich gehe als vom Heiligen Geist gefesselten auf Jerusalem. Und ich habe keine Ahnung, was dir passiert. Ich weiss nur, und der Heilige Geist zeigt mir eigentlich, je näher dass ich komme, dass es schwierig wird. Dass dort Verfolgung und Fesselung auf mich warten. Das ist vor dem Agabus, das ist vor dieser Gürtelgeschichte. Er weiß es schon. Doch, was liegt mir schon an meinem Leben? Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat, die gute Nachricht zu verkünden. Und das ist typisch blaue Zone. Dass ein Mensch zusammen mit Gott, das kannst du nicht von dir aus, das machst du einen Weg, wo du gehst mit Gott. Dass du kannst sagen, wenn etwas Schwieriges passiert, ist das nicht Worst Case, oder es ist wie nicht das Oberste. Das Oberste ist, was ich für einen Auftrag habe von Gott. Und egal, ob die dort alle harmlos sind in Jerusalem oder ob es so richtig heiß wird, ich habe nur eine Bitte an Gott. Ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Ich möchte können das tun, was ich schon immer haben wollen und sollen tun im Namen von Gott. Von Jesus reden. Ich möchte einladen zum Glauben an Jesus. Ob mit oder ohne Fessel ist mir eigentlich wurscht. Das ist die grüne Zone, dass du weisst, es gibt etwas Höheres als gefesselt sein oder nicht gefesselt sein. Nämlich können deinen Auftrag, den du hast, nach dem leben. Und das ist das, wo er erfasst den Entschluss da und er bekommt eine Gewissheit. Kurze Zeit darauf haben, bevor unsere Gürtelgeschichte mit dem Agabus, kommt der Paulus auf Tyrus und dort gibt es wieder ein paar Leute, die sagen, sie warnten, Paulus heißt es in Kapitel 21 vor unserer Geschichte im Vers 4, sie warnten Paulus, wie der Geist ihnen eingab vor einer Reise nach Jerusalem. Also auch in Tyrus gibt es die Situation, wo der Heilige Geist zu Leuten redet und ihnen zeigt, der wird leiden. Und sofort interpretieren es alle als, er sollte nicht dorthin gehen. Und jetzt lernen wir da etwas über, ganz Wichtiges über Prophetie. Ein Grundsatz, den der Paulus anwendet und den ich glaube, der ist ganz wichtig, wenn jemand ein Wort hat von Gott für dich. Der, was am meisten betrifft, der muss zusammen mit Gott klären, was es wirklich bedeutet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Weil wir sonst dazu neigen, manchmal Eindrücke von Gott zu vermischen mit eigenen Befürchtungen oder Wünschen. Und darum liefern sie mit dieser Prophetie da auch noch gerade eine Interpretation mit, wo aber der Paulus, er muss selber klären, was es bedeutet. Der, was es betrifft, der muss das letzte Wort haben. Andere können mithelfen, können helfen, prüfen, die Worte suchen. Aber der, was am meisten betrifft, er muss am Ende mit Gott zusammen klären, was es wirklich bedeutet. Und genau das macht der Paulus. Und er deutet die Worte von der Prophetie nicht als eine Warnung, sondern sie sind eigentlich eine Bestätigung. Es wird wirklich schwierig. Es wird wirklich schwierig. Und jetzt, Paulus, ziehst du den Schwanz nicht ein. Du gehst im Vertrauen auf Gott. Und genau das macht er. Und dann Sturm steht er auf und sagt, wisst ihr, es ist nicht einfach für mich. Ich möchte eigentlich auch draus. Ich möchte das auch umgehen. Ich habe keine Lust, eins auf den Kopf überzukommen. Keine Lust, ehrlich gesagt. Aber es gibt etwas, was wichtiger ist in meinem Leben. Dass ich kann tun kann, zu was ich gesendet bin. Von Jesus reden, ob gefangen oder nicht. Ist mir eigentlich gleich. Und wenn ich muss sterben und wenn das ein Message ist für die Menschen um mich herum, ich bin bereit. So, das ist ganz hohe Kunst von grüner Phasen oder von grünem Kreis. Er bleibt stehen. Und bleiben stehen kannst du eigentlich nur, wenn du Gewissheit findest, was Gott wirklich von mir will. Bleiben stehen kannst du oft nicht einfach so aus dem Stand raus, sondern Gott bereitet dich auf die Situationen vor. Der Paulus ist vorbereitet. Er hat das geklärt mit Gott. Und jetzt, wo alle kippen, weiss er, ich muss stehen bleiben. Die Sache ist schon geklärt. Ich weiss schon, was Gott will. Und ich werde den Weg gehen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Vielleicht kannst du uns den nächsten Punkt geben. Dann passiert etwas Spannendes. Als er sich nicht umstimmen ließ, heisst es, wurden wir ruhig. So. Jetzt lernt ihr etwas über die grüne Zone. Wir haben gesagt, in der roten Zone, wer da drin ist, der steckt andere an. Und das gilt für einen auch. Wenn du in einem Team, wenn du in einer Familie jemanden hast, der wagt zu vertrauen, wenn du jemanden hast, der dann sagt, komm, jetzt lass uns ruhig hocken, lass uns für das beten, lass uns einen Weg suchen, Gott sieht es ja. Wenn du eine Person hast, die Zuversicht vielleicht nur kurz verliert und nachher wieder gewinnt, dann ist die Chance gross, dass die anderen von Rot langsam zu Grün. Manchmal ist es ja dann so in uns, oder? Aber wenn da jemand ist, der grün ist, wenn da jemand ist, der vertraut, wenn da jemand ist, der fest bleibt, dann weiss ich, das will ich auch. Und das kann ich auch mit der Hilfe von Gott. Also, es ist genauso ansteckend. Und darum ist das manchmal, wenn du in einer Gruppe bist und neben dir umfindet so ein Domino statt. Zack, 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 zack. Vielleicht gehst du um, stand einfach wieder auf. Und dann passiert etwas, was beim Domino nie passiert. Nämlich, dass die anderen einfach auch wieder aufstehen. Es passiert nie beim Domino, aber bei Gott passiert es. Dass die anderen auch wieder aufstehen. Da wurden wir ruhig. Vielleicht verstehen sie auch, wir glauben an einen Jesus, der sein Leben gelassen hat und keine Angst hat vor dem heissesten von allen Schritt. Und Gott hat genau das gebraucht und uns gesegnet durch seinen Tod. Und der Paulus sagt ja schon immer, er will so ein Leben leben wie Jesus. Der Tod ist manchmal ein Durchbruch zu einem Sieg. Und irgendwie hat der Paulus etwas wahrscheinlich von dem verstanden. Und sie merken, okay, ja, das heisst, Nachfolge von Jesus heisst, leiden nicht um jeden Preis umgehen. Es heisst nicht sagen, oh, kann ich leiden, ich möchte auch leiden. Um das geht es überhaupt nicht. Es hat so Situationen gegeben, wo der Paulus gesagt hat, sicher nicht, also ich muss mir nicht von euch eins über den Rücken ziehen. Er hat sich auch können wehren. Aber manchmal hat er genau verstanden, jetzt ist es richtig. Jetzt ist der Weg. Mit Gott. Für ihn. So, und das färbt ab auf andere. Und dann kommt noch der letzte Punkt. Es färbt nicht nur auf andere ab, sondern es hilft ihnen zu vertrauen. Denn es heisst da dann nicht nur am Schluss von unserem Text, wir wurden ruhig, sondern auf einmal sagen die anderen um Paulus um, des Herrn Wille geschehen. Also der Wille von unserem Gott soll geschehen. Also es passiert viel, viel mehr, als dass sie nur ruhig werden. Sie ändern ihre Perspektive. Sie ändern ihre Haltung. Und wenn du die Haltung nicht änderst, dann passiert es ganz schnell, dass du wieder im Roten drin bist. Dann muss nicht mehr jemand anderes wieder laut werden und schon bist es du auch. Aber wenn du deine Perspektive kannst ändern kannst, dann hast du dich gegründet im grünen Bereich, in den grünen Zonen drin. Ich frage mich manchmal, warum ist der Paulus in dieser grünen Zone geblieben? Ja, Gott hat ihn vorbereitet. Und er war ein Mensch, der im Alten Testament gelebt hat. Zum Beispiel einer, der wohl den Psalm 23 in- und auswärtig hat können. Einer, der vermutlich in dieser Situation zu Gott gesagt hat, egal was dort passiert, du bist mein Hirt. Und er weidet mich auf grünen Auen. Ah, der David hat etwas gewusst von der grünen Zone. Er weidet mich in grünen Auen. Das ist der Ort von der Versorgung. Die grüne Zone ist der Ort von der Versorgung durch Gott. Das ist der Ort, wo Gott auch ist. Auch im dunklen Tal. Ich bin bei dir, heißt es im Psalm 23. Ihr kennt vielleicht den Psalm. Wenn ich durchs dunkle Tal durchgehe, du bist bei mir. Das ist rote Zone. Zmitzt eigentlich in einem roten Umfeld ist das grüne Zone. Und schaut, ich weiss nicht, wo du jetzt gerade drin bist, wie es in deiner Familie ist. Bezüglich deiner Kinder kannst du ganz schnell in die rote Zone gehen. Bezüglich deiner Eltern kannst du ganz schnell in die rote Zone gehen. Bezüglich deinem Team am Arbeitsplatz, bezüglich deinem Team in der Gemeinde, du kannst ganz schnell in die rote Zone gehen. Wenn du in die rote Zone gehst, musst du es machen wie bei einer Ampel. Dann musst du bleiben stehen. Jetzt weiter rasen ist falsch. Führt zu einem Klapf. Bei Rot bleib stehen. Wart auf Orange bzw. wart auf Grün. Also es heisst, wenn da rot ist, bleib stehen. Geh zu Gott. Bitte ihn um Klarheit. Was sollst du sagen? Was denkst du über die Sache? Was ist richtig? Was möchtest du nicht? Und wenn du dir die Frage stellst, dann arbeitet ein anderer Part von deinem Gehirn. Der kann Lösungen suchen. Und Gott nimmt dich über zu Grün. Und das ist, was ich dir wünsche. Nächste Woche. Wenn es rot ist, hab Halt. Und sag übrigens deiner Frau nicht, wenn sie rot ist. Sag nicht, du bist ziemlich rot heute. Die Predigt war, glaube ich, für dich. Das würde bedeuten, dass du über das Rotlicht rausfährst. Denn sie wird dafür sorgen, dass du auch ganz schnell rot wirst. Bleib bei dir. Bleib bei dir. Hilf ihr, grün zu werden. Lock sie über ins Grüne. Mach keinen Push. Lock sie einfach. Ja, okay. So, die Geschichte von Paulus. Ich weiss nicht, wo du drin bist. Aber wenn du gerade so in einer roten Zone, aus so einer roten Zone-Geschichte rauskommst von letzter Woche, wenn du aufgrund von irgendetwas, was passiert, bist, einfach merkst, du bist eigentlich aufgewühlt, du machst dir Sorgen, du hast Schiss, dann lade ich dich ein, dass du aufstehst und dass wir zusammen von Gott kommen. Und dass wir ihn bitten, das Vertrauen, das er ins Herz von Paulus gepflanzt hat, dass er das in dich hineinpflanzt. Und dass du zu dem Frieden findest, der dir hilft, jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Okay? Also, ich lade dich ganz herzlich ein, wenn du sagst, ja, ich stehe dazu, um mich herum ist es rot, oder bei mir ist es ein bisschen rot, wie auch immer. Spielt doch keine Rolle. Du musst nicht schauen auf die anderen, wie rot das die sind oder so. Und auch nicht, wer das ist, sondern du stehst vor Gott. Bring ihm das, was dich bewegt, was dich stresst, was dir Angst macht. Und ich bete mit dir. Herr, Du bist der Gott von der roten Zone. Du bist der Gott, der dir drinnen auf einmal erscheint und eine Festigkeit und eine Klärung und wieder Vertrauen uns einflößt. Das brauchen wir, dass du uns dann Vertrauen einflößt. Dass du uns hilfst, besonnen auf dich zu schauen und uns aufzurichten und zu stärken von dir. Und du siehst die Männer und die Frauen, die gerade so erleben, dass es um sie herum, ja, einfach die Töckchen umgehen und sie selber auch in so einer Aufregung, in so einer Verunsicherung sind. Ich bitte, dass du jetzt einen Moment gibst von der Berührung mit deinem Heiligen Geist, wo die Zone verwandelt in einen Ort vom Vertrauen. Lass uns einen Moment still sein und erwarten, dass Gott gerade jetzt bei dir etwas verwandelt in dir innen. Der Herr ist dein Hirt. Er weidet dich. Er führt dich auf eine grüne Wiese. An Ort von der Versorgung. An Ort vom Trost. An Ort von der Kraft. An den Ort von der Besonnenheit. An den Ort vom Geborgensein. An den Ort vom Frieden von Gott. Und dort gehörst du. Und dort sollst du bleiben. Heute und morgen. Und in den kommenden Tagen. Bist gesegnet an dem Ort von der Versorgung. Amen.